offizielle Löwen-Podcast mit interessanten Gästen rund um Münchens große Liebe. Von echten Löwen für echte Löwen. Das Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße. Euer Gastgeber ist Jan Mauersberger.
Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge des offiziellen Löwen-Podcasts, präsentiert von Die Bayerische. Schön, dass ihr wieder reinhört bei unserem Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße. Nach dem ersten Teil mit Marco Haber geht es nun direkt weiter mit Teil 2 oder wie wir immer zu sagen pflegen, mit der zweiten Halbzeit. Herzlich willkommen zurück, Marco Haber.
Servus, Jan.
Ja, in der letzten Woche haben wir über deinen Werdegang im NLZ der Löwen auch gesprochen, bei den die Bayerische Junglöwen, über deine Position als Leiter, Talentsichtung und Kaderplaner, dass du für die ja auch Ausbildung der Löwentalente zuständig bist, deine Aufgaben hier, und haben so ein bisschen gegen Ende der Folge dann auch deinen eigenen Werdegang zum Fußballprofi angerissen. Wir waren stehen geblieben, 1991, nach deinem Profidebüt, 89 beim 1. FC Kaiserslautern, 91 die Meisterschaft.
Ja, das ist erstens schon lange her. Und zweitens natürlich was Unvergessenes, ja, wenn man das erreichen kann. Und ich als damals als Jungspund oder als Nesthäkchen, der gerade seine erste Saison bei den Herren spielen darf, war das natürlich was, was immer in einem drin bleibt, im Herzen bleibt, in Gedanken bleibt und unvergessen ist. Ja, das war eine super, super schöne Zeit insgesamt, und ja, werde ich nie vergessen.
Und dabei hast du ja trotzdem, du bist zwar schon Profi gewesen, Jungprofi gewesen, aber hast trotzdem eine Ausbildung als Bürokaufmann abgeschlossen, und das, ich glaube, in der Woche vor deinem, vor einem 6-2-Sieg, wo du auch zwei Tore geschossen hast.
Genau. Ja, daran sieht man auch, dass es geht, dass es funktionieren kann und dass es eben auch wichtig ist, für die jungen Spieler eine Basis zu haben und eine Ausbildung zu machen. Trotz dass ich Stammspieler dann auch ja war, nach den ersten paar Spieltagen habe ich mich reingespielt und war dann eigentlich immer dabei, habe ich mein letztes Lehrjahr gehabt. Ja, das ist eben schon besonders, ging natürlich nicht ohne die Unterstützung des Unternehmens, der Firma damals, wo wir alle sehr, sehr dankbar waren, dass sie das mit unterstützt haben und ich natürlich ganz oft freigestellt werden musste. Aber ich habe schon meine Ausbildung dann beendet und habe eben, wenn man das so, das Profileben kennt und weiß, wie das so abläuft, in der Regel in der Saison hast du einmal am Tag Training, ja. Es gibt relativ selten dann zwei Einheiten. Das ist dann in der Vorbereitungszeit oder in gewissen Phasen dann öfter der Fall. Aber in der Regel hast du entweder am Vormittag oder am Nachmittag eine Trainingseinheit. Das bedeutete, ich bin, wenn wir Nachmittagstraining hatten, eben morgens zur Arbeit gegangen und bin dann rechtzeitig weg und war zum Training in Kaiserslautern. Die Arbeitsstelle war auch nicht in Kaiserslautern, sondern in Grünstadt, in meinem Geburtsort, wo ich dann eben auch so 35 Minuten Fahrzeit hatte. Und habe auch umgekehrt, wenn wir vormittags trainiert haben, habe ich noch mit meinen Kollegen gegessen, Mittag gegessen. Und dann haben die gefragt, ja, was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir Kaffee trinken, ja, ins Café, schön am Marktplatz oder so. Kommst du mit? Und dann habe ich gesagt, nee, ich muss arbeiten. tut mir leid. Ich bin noch Mittagessen mitgegangen, aber dann musste ich nach Grünstadt fahren und den Nachmittag ganz normal bis 17 Uhr, 18 Uhr meine Bürokaufmannsausbildung beenden. Und das Besondere war eben, dass genau in der Woche vor dem finalen Spieltag in Köln war die mündliche Prüfung vor der Handwerkskammer in Kaiserslautern für meine Bürokaufmannsausbildung, der Abschluss. Und die musste ich dann natürlich auch machen und teilnehmen. Wir konnten nicht sagen, Moment, wir spielen in Köln und wir fahren vorher schon mit der Mannschaft ins Trainingslager. Es war natürlich eine ganz besondere Woche. Das Heimspiel vorher, das Wochenende gegen Mönchengladbach, konnten wir es schon entscheiden. Waren alle schon drauf eingerichtet. Ein Punkt hätte genügt. Und wir haben 3-2 verloren. Und dazu kam, ich habe auf der Bank gesessen, 90 Minuten. Komisch, weiß ich bis heute nicht warum, aber war so. Und dann war eben schon alles darauf eingestellt, dass wir das schaffen. Und dann kam dieser Rückschlag mit der Niederlage und war natürlich viel, viel Trubel. Bayern war der Konkurrent, ja, der hat nochmal geschnuppert und hat eben Blut geleckt, dass sie uns doch noch abfangen und dass wir Nerven zeigen. Deshalb wurde veranlasst, dass die Mannschaft mittwochs vor dem Köln-Spiel schon in den Westen fährt, in ein Hotel, ins Trainingslager, ein bisschen abgeschottet, ein bisschen ja, konzentrierter vorbereiten auf dieses entscheidende Spiel. Und ich hatte eben mittwochs noch diese Prüfung. Das heißt, ich musste nachreisen, konnte erst einen Tag später dann der Mannschaft folgen und war dann, für mich nicht überraschend, aber für viele überraschend war ich dann in Köln in der Startelf und habe dann eben auch noch einen Teil dazu beitragen können, dass wir gewinnen und eben den Titel holen. Es war eine sehr turbulente, aufregende Woche, wie eigentlich die ganze Saison sehr, sehr aufregend und speziell war.
6-2, der Erfolg dann in Köln. Und sollte dann auch turbulent weitergehen mit wirklichen Highlight-Spielen. Der erste FC Barcelona war am Betzenberg, auch wenn das dann das Ende der Europapokal der Landessiegerträume dann bedeutete. Aber trotzdem, das sind ja Spiele, die dir in deiner Erinnerung niemand mehr nehmen kann.
Klar, es waren viele, viele Highlights dann, weil wir mit Kaiserslautern ja fast ständig international dann auch vertreten waren. Wir hatten 90er Jahre sehr erfolgreiches Jahrzehnt in Kaiserslautern und ich konnte 5 Jahre davon mitnehmen oder miterleben und darunter natürlich dann auch nach der Meisterschaft in der Saison, es gab noch keine Champions League, ja, das kennen viele Zuhörer vielleicht gar nicht, dass es auch mal anderen Modus gab, Europapokal der Landesmeister hieß das übrigens, da haben tatsächlich nur die Meister teilgenommen und nicht wie in der Champions League die ersten 3 oder 4 einer Meisterschaft. So, und dann kam irgendwann in der 2. oder 3. Runde FC Barcelona das los. Und wir hatten zuerst in Barcelona das Hinspiel, was auch ein Highlight ist, im Camp Nou zu spielen. Auf der Gegenseite war übrigens auch Pep Guardiola. Ja, der ist so meine Generation, mein Jahrgang. Und der hat für Barcelona auch natürlich gespielt, das weiß ja jeder. Und es war eben auch in diesen Spielen so, dass er Gegner war. Barcelona hatte Topstars, war eine Top-Mannschaft. Und wir als, in Anführungszeichen, kleines Kaiserslautern sind da hingefahren, haben standesgemäß 2-0 verloren im Hinspiel, wobei wir eine 1000-prozentige Chance noch hatten aufs leere Tor, Torwart ausgespielt, Spieler von uns. Ich weiß es noch wie heute. Guido Hoffmann geht an Zubi Zarreta vorbei, rechts, und muss noch ins leere Tor reinschießen aus vielleicht 16, 18 Metern und schießt ans Außennetz. Das wäre 2-1 und mit der Auswärtstorregel natürlich enorm wichtiges Tor gewesen, aber wir haben das Rückspiel, weil wenn du von Highlights sprichst, das ist zwar am Ende negative Highlight in der Karriere, aber trotzdem insgesamt mit dem Ganzen drumherum, mit der positiven Stimmung, mit der Atmosphäre, mit dem Spiel, was wir da abgeliefert haben, bleibt es trotzdem in guter Erinnerung und die ist auch nach wie vor bei den Leuten in Lautern unvergessen. Sie ist selbst bei den Spaniern unvergessen, weil Kaiserslautern so ein Synonym ist für Last-Minute Tore und Entscheidungen. Also wenn man die Reporter in Barcelona hört und Barca macht mal in der Nachspielzeit oder in der entscheidenden Europapokalsaison am Ende noch schafft es weiterkommen oder machen Tore, dann fällt immer Kaiserslautern als Begriff. Und da weiß jeder in Barcelona Bescheid, was damit gemeint ist. Also ich glaube, wir müssen immer weiter drauf eingehen. Das Ende der Geschichte war, wir haben Barcelona total an die Wand gespielt, beherrscht, 3-0 geführt, wären also weiter gewesen und hätten das 4- oder 5-0 machen müssen. Wie so ist im Fußball, letzte Minute, Gegentor, auch noch so ein richtig beschissenes Gegentor. Mit von Baquero ein Kopfball, Bogenlampe, ungewollt mit dem Hinterkopf. Also da ist alles zusammengekommen und damit waren wir ausgeschieden. Und das hat uns aber in der Zeit nur weiter angespornt und ich glaube, wir haben trotzdem dann weiter ganz erfolgreiche Jahre gehabt, bis in die Mitte der 90er Jahre.
Bis du dann Mitte der 90er Jahre zum, kann man sagen, Konkurrenten, oder? Ist da eine Konkurrenz zwischen VfB Stuttgart und Kaiserslautern? Also du bist auf jeden Fall zu den Stuttgartern gewechselt.
Ich bin zum VfB, ja.
Und auch dort sehr erfolgreich weitergemacht. 97 DFB-Pokalsieger, dann unter einem sehr, sehr bekannten Trainer, Jogi Löw.
Ja, Jogi hat seine quasi erste Station dann beim VfB ja auch gehabt, weil er im ersten Jahr, als ich hingekommen bin, war er Co-Trainer von Rolf Ringer und dann wurde nach der Saison oder unmittelbar vor der zweiten Saison 96, 97 Rolf Ringer entlassen und Jogi Löw wurde zum Cheftrainer befördert und hatte dann zwei sehr, sehr schöne, erfolgreiche Jahre im VfB, weil wir, glaube ich, auch eine richtig geile Truppe waren damals.
Wie war er damals als Trainer? Vielleicht hat er sich ja auch weiterentwickelt. Also die Weltmeister von 2014 werden wahrscheinlich was anderes sagen, als du jetzt vielleicht damals rückblickend, aber...
Ja, natürlich hat er sich weiterentwickelt. Das wäre ja auch schlimm, wenn nicht. Aber es war die erste Station und ich glaube, Jogis Glück in Anführungszeichen war, dass wir so eine gute Truppe hatten. Wir hatten schon eine sehr, sehr eigenständige, selbstständige Mannschaft mit sehr viel erfahrenen Spielern, sehr gute Qualität, richtige Top-Spieler dabei. Balakow, Elba, Bobic hatten wir dann das magische Dreieck, was bekannt war. Wir hatten in der Abwehr mit Verlat, Berthold, also Thomas Berthold, mit Zvonimir Soldo Spieler, die absolutes Top-Niveau hatten. Und da war es, ich will nicht sagen, dann ist es einfach für einen Trainer, aber insgesamt diese homogene Mannschaft, wo wir viel untereinander auch regeln konnten, war dann für einen Jogi als Einstieg, glaube ich, nicht von Nachteil, sagen wir es mal so. Und Jogi hat es sehr gut gemacht, weil Jogi konnte von Anfang an sehr gut moderieren, hat die Mannschaft sehr gut eingestellt, hat auch die Stimmung immer Wert auf eine gute Stimmung gelegt, glaube ich. Das hat man dann gespürt. Wir waren alle, wir waren schon ein verschworener Haufen, hatten sehr, sehr viel Spaß, ohne natürlich den Fokus zu verlieren und die Ernsthaftigkeit dann natürlich im entscheidenden Moment zu haben. Ja, das war sehr besonders, eine besondere Mannschaft und besondere Zeit. Und Jogi hat das einfach top gemacht für seine erste Station. Und natürlich hat er sich auch in diesen zwei Jahren weiterentwickelt. War sehr, sehr klar in seinen Ansichten, in seinem konsequent in seinem Handeln und hat aber auch gespürt, wann er der Truppe mal so ein bisschen die Freiheit lassen kann.
Ich wollte nämlich auch sagen, also natürlich ein Star-Ensemble zu der damaligen Zeit muss man aber auch irgendwo führen, / laufen lassen können, sodass auch jeder so seine ganz persönlichen Eitelkeiten auch ausleben, / auch bedient bekommt. Also ich denke, auch das ist schon auch eine große Herausforderung und kann mir gut vorstellen, dass er ein guter Moderator ist. Und das hat man ja dann auch bei den zahlreichen Jahren der Nationalmannschaft, wo es ja ein noch größeres Star-Ensemble, wenn man so will, ist, dann auch bewiesen.
Ja, kann ich nur bestätigen. Es war, er war auf seine Art auch locker und hat uns, ja, wie man so schön sagt, früher an der langen Leine auch mal lassen können. Aber genau mit dem Bewusstsein, dass wir das schon selbst regeln. Wenn wir schon mehr Freiheiten kriegen, wussten wir aber, dafür müssen wir auch am nächsten Tag dann dastehen und unsere Leistung bringen und 100% auch konzentriert und fokussiert sein und Ernsthaftigkeit dann auch wieder an den Tag legen. Das hat er gemerkt und hat er richtig gut moderiert. Und ja, fußballerisch, taktisch war es eben auch so, dass er das, dass er uns immer sehr gut eingestellt hat und wir, glaube ich, dann auch einen richtig guten Fußball gespielt haben in der Zeit.
Ich wollte gerade fragen, war er damals schon der große Taktiker, der ja heute wurde?
Ja, es ist, auch wenn ich Spieler unter ihm war, aber es ist auch ein paar Jahre her und ich kann mich natürlich nicht an alle Sitzungen und taktischen Anweisungen und Analysen ehrlich gesagt so genau erinnern, aber insgesamt hat er natürlich schon Wert gelegt auf ein System, weil er gemerkt hat, welche Spieler er zur Verfügung hat und deswegen hatten wir diese offensiven Freiheiten, die auch gebraucht haben. Das waren Freigeister wie Balakow und Elber und Bobic, der absolute Vollstrecker, Torjäger. War natürlich schon alles richtig abgestimmt auf die Spielertypen. Ja, und dann hat er das taktisch sehr gut eingestellt, was er der Mannschaft da mitgegeben hat.
War ja eine sehr erfolgreiche Zeit, dann auch wieder mit einem für viele junge Fußballfans ungewohnten Pokalmodus, dem Europapokal der Pokalsieger.
Ja, das war dann der zweite Titel, ja. Also nicht Titel, aber erstmal wurden wir Pokalsieger, ja klar, war dann der Titel in Deutschland nach der Meisterschaft mit Kaiserslautern, der DFB-Pokal mit dem VfB. Aber dann gab es eben damals noch diesen Europapokal, der Pokalsieger, heißt so wie es damals auch gegen Barcelona nur die Meister an diesem Wettbewerb teilgenommen haben, haben in diesem Wettbewerb nur die Pokalsieger aus den europäischen Ligen teilgenommen. Und da waren wir dann auch sehr erfolgreich, sind durchmarschiert bis ins Finale, damals 97.
Und dann am FC Chelsea gescheitert.
Beziehungsweise 98. 97 sind wir Pokalsieger geworden und dann 98 war das Finale gegen den FC Chelsea, genau. Die gerade so im Aufstreben waren in England und bekannt wurden mit ihren Transfers und internationalen Spielern, Südamerikaner, Italiener, Gianluca Vialli, kann ich mich erinnern, oder Gianfranco Zola. Also das waren so die Legenden schon damals bei Chelsea. War interessant, war ein Endspiel in Stockholm damals.
Es hat nicht sein sollen. Nichtsdestotrotz war es eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit in Deutschland. Dann ging es erstmal nach Las Palmas, bevor es dann zu Unterhaching mit einem für dich wahrscheinlich persönlichen kleinen Highlight dann weiterging. Für alle Löwenfans, die haben wahrscheinlich sich eher bei diesem besagten Spiel im Juni, müsste oder Juni, Mai gegen Bayer Leverkusen wahrscheinlich ein anderes Ergebnis erhofft.
Ja, aber das stimmt. Ja, war nach der Stuttgarter Zeit eben so, dass ich fast in Nürnberg gelandet wäre, die damals aufgestiegen sind in die Bundesliga, unter keinem Geringeren als Felix Magath als Trainer. Und da kann ich ja jetzt heute aus dem Nähkästchen plaudern. Es war eigentlich schon klar, ich musste nur zur medizinischen Untersuchung nach Nürnberg und den Vertrag unterschreiben. Weil eben beim VfB gab es kein neues Angebot, Vertrag ist ausgelaufen und am Ende des Tages vielleicht habe ich die Erwartungen nicht erfüllt zu 100%, und es waren einige Abgänge in dem Jahr. Auch Jogi Löw unter anderem ist dann nach dieser Saison gegangen, 98. Und dann hatte ich aber immer schon so ein bisschen ein Auge auf Ausland geschielt damals. Und ja, es kam wirklich kurz vor Toreschluss sozusagen, flatterte auf einmal ein Angebot aus Spanien herein, ja, was auch so meine Präferenz war, Spanien. Aber es war zweite Liga, also Segunda División, Las Palmas, Gran Canaria. Und ja, nach kurzem intensiven Austausch und Überlegungen, privat, Familie, Berater, haben wir eben gesagt, dass wir uns das auf jeden Fall konkret anhören müssen, anhören wollen. Und da habe ich eben Nürnberg damals, weil der Termin schon feststand für die Untersuchung und Vertragsunterschrift, um Aufschub gebeten und war eben ganz offen und habe gesagt, da ist noch was auf den Tisch gekommen, ich muss mir das anhören, das ist nur aus dem Ausland. Und dann war mir aber auch klar, dass Nürnberg dann den Rückzieher macht und sagt, nee, dann natürlich nicht. Wenn ich mich nicht 100% damit identifiziere und bekenne, dann werden sie das Angebot natürlich zurückziehen. Und ich brauchte natürlich eine kleine Sicherheit, dass das auch funktioniert mit Spanien. Und deswegen kam das im Vorfeld, und dann sind wir nach Madrid geflogen, haben uns getroffen. Und dann habe ich das gemacht mit Spanien damals. Mit einem 3-Jahres-Vertrag, bei einem ambitionierten Zweitligisten, der um den Aufstieg mitspielen wollte, und was wir auch getan haben. Aber ich habe in dem Jahr leider wenig Einsätze gehabt durch Probleme mit dem damaligen Trainer, der leider ein bisschen andere Ansichten hatte. Und ja, ich hatte keine Probleme mit der Mannschaft, mit den Mitspielern, mit den Fans auch, die totale Verrückte sind da auf der Insel. Euphorisch verrückte Fans und Zuschauer, und die hatten mich alle irgendwo gern, aber der Trainer eben, der entscheidende Mann nicht. Und ja, das will ich jetzt nicht viel weiter drauf eingehen. Sind ein paar ganz komische Sachen gelaufen, und am Ende wurde er dann doch entlassen, weil er hatte das Glück, dass wir immer so in Schlagdistanz waren zu den Aufstiegsplätzen. Und aber die Performance, die Leistung war eben nicht zufriedenstellend. Und dann kam Interimstrainer von der zweiten Mannschaft damals, und ja, komischerweise seitdem habe ich alle Spiele gemacht gegen Ende der Saison, und wir haben auch erfolgreich gespielt, nur lag es dann an einem Punkt oder so, 1-2 Punkte für diese Aufstiegsplayoffs zu spielen, sind wir leider nicht aufgestiegen. Und das Jahr war eben auch privat sehr turbulent. Mein Sohn wurde dann im Sommer nach der Saison geboren auf Gran Canaria. Und dann, trotz 3-Jahres-Vertrag, gab es da auch diese Aussage vom Verein, dass ich mir was suchen sollte. Ja, auch aufgrund, wie das gelaufen ist mit diesem Trainer in der Saison, hatte ich auch im Winter schon Probetraining und Verhandlungen in England gehabt mit englischen Vereinen. Und ja, das war auch in der Sommerpause dann so, dass sie dann gesagt haben, nee, wir kriegen einen neuen Trainer, und ich sollte dann eben den Verein verlassen. Wahrscheinlich hat es auch andere Gründe gehabt, dass ich eben da geholt wurde von Stuttgart, von einem Europapokalteilnehmer, Europapokalfinalisten. Und dann wollten sie einfach aufgrund meiner Einsätze in dieser Saison da jetzt den Vertrag beenden. Aber viel wichtiger war, dass eben mein Sohn geboren wurde und es gab leider Probleme bei der Geburt und das sind gesundheitliche Probleme gewesen und die Unterstützung war auch nicht da vom Verein. Und wir haben uns entschieden, weil er eben auch behandelt und operiert werden musste in Deutschland, dass wir wieder zurückgehen nach Deutschland. Und glücklicher Zufall, ich war dann schon wieder, weil ich auf Vereinssuche war, in England, ohne irgendwelche Vorbereitungen, weil mit der Geburt und den Vorkommnissen hatte ich natürlich kein Training, keine vernünftige Vorbereitung, um mich auf einem guten Niveau in England zu präsentieren. Dann war ich in England und in Southampton damals. Und dann kam aber der Anruf aus Unterhaching von Lorenz Günther Köstner. Und Haching ist aufgestiegen. Er hat noch einen gebraucht, ja, der für die Position und der eine gewisse Erfahrung hat, denke ich. Und dann habe ich mich entschieden, nach Haching zu gehen. Und wir sind mit der Familie nach München gekommen, beziehungsweise in Ottobrunn dann gewohnt, hatten dann hier eben nicht mehr diese weiten Wege nach Frankfurt für die Operationen, für meinen Sohn und haben hier gelebt und waren hier gut versorgt, was das Private, Medizinische angeht. Und ich hatte die Gelegenheit, weiter in der Bundesliga wieder zu spielen mit Haching.
Dein Sohn spielt mittlerweile auch Fußball,
ja.
Auch wenn er aktuell verletzt ist, Kreuzbandriss, wie du mir schon im Vorgespräch mal erzählt hast. Demzufolge ist alles gut gegangen.
Ja, es ist alles gut gegangen. Wir sind sehr dankbar den Ärzten und er ist schön gewachsen, hat mich ganz klar übertrumpft jetzt mit 1,88 oder so und ist ein Fußballer, aber eben nicht auf professionellem Niveau oder keine NLZ-Ausbildung. Alles ganz normal auf dem Dorf, in Amateurclubs, was mittlerweile bis zur Landesliga gereicht hat. Und ist trotzdem noch jung, 22, also vielleicht kommt noch irgendein Schub.
Kommen wir zurück zu dir als Fußballer. Du hast ja jetzt gerade auch gesagt, immer mal wieder so ein bisschen Probleme mit dem Trainer gehabt. Natürlich waren immer die Trainer schuld.
Ich bin auch ein ganz unbequemer Typ.
Ich wollte gerade sagen, wir hatten in der ersten Halbzeit sozusagen dich als Mensch. Jetzt stelle ich dir mal die Frage, was für ein Fußballer war Marco Haber?
Sehr emotional, so wie ich eigentlich auch als Typ oder heute auch noch bin, bin schon eher der emotionale Typ und war auch als Spieler, glaube ich, einer, der immer alles 100% reingehauen hat, sehr kampfstarker, laufstarker, zweikampfstarker Spieler, der auch ein Gerechtigkeitsfanatiker ist, ja. Und wenn irgendwas so ungerecht behandelt oder eben in eine falsche Richtung gelaufen ist, dann konnte ich dann auch schon mal ein bisschen härter und lauter werden und war dann vielleicht auch mal unangenehm, aber insgesamt als Spieler auch war mir immer das Team am wichtigsten. Ich war ein absoluter Teamplayer und habe mich auch immer damit auseinandergesetzt, mit den Vereinen, mit der Mannschaft und war immer gewillt, da auch eine gewisse Harmonie in der Truppe zu haben. Und mir war da diese Harmonie einfach wichtig.
Nach einem Jahr Spanischunterricht ging es dann nach Unterhaching, nach der Station Unterhaching, 5 Jahre nach Zypern.
Ja.
Auch. Wieso, weshalb, warum? Also du hast ja schon gesagt, Ausland hat dich schon immer gereizt. Mhm. Ich meine, mal ein Jahr irgendwo hinzugehen, Eindrücke zu sammeln, das ist ja okay. 5 Jahre ist schon echt eine verdammt lange Zeit, aber
ja, war ja auch, ich meine, im Fußball kann man es ja nicht so planen, auch vor allem nicht für diese lange Zeit. Ja, es war auch wieder besondere Umstände, aber dadurch, dass ich eben offen bin und auch diese Unterstützung damals von Frau, Familie hatte, haben wir dieses, ja, wenn man so will, dieses Abenteuer eben auch gewagt. Ja, wir sind diesen Schritt gegangen und ich weiß aus der Zeit damals, dass viele Spieler einfach sich nicht getraut haben, mal so einen Schritt zu gehen, dass man immer so in seiner Wohlfühloase bleiben möchte und die Komfortzone nicht verlassen möchte. Und das war für mich dann eben kein Grund, hier zu bleiben, sondern ich wollte da schon auch Erfahrungen sammeln und ich bin sehr dankbar, dass es mit Spanien, wenn es auch nur ein Jahr war oder eben 5 Jahre Zypern, das prägt einem schon, da macht man schon Erfahrungen, die einem fürs Leben auch ein bisschen was geben und weiterbringen und ich will die Zeit nicht missen. Es war natürlich erstmal auf ein Jahr, maximal 2 Jahre ausgelegt, Zypern, aber anscheinend habe ich mich da auch nicht so schlecht angestellt oder verhalten, dass ich da 5 Jahre dann bleiben durfte.
Nee, überhaupt nicht, das wollte ich gerade sagen. Also für viele ist ja Ausland vielleicht dann auch so ein bisschen so der letzte Karriereschritt. Das war für dich zwar tatsächlich dann so ein bisschen der letzte Karriereschritt im Profifußball, nichtsdestotrotz war es ein sehr erfolgreicher mit dem Meistertitel, auch mit dann Famagusta.
Ja, 2 Meistertitel. Meine erste Station war Omonia Nicosia. Das ist so vergleichbar, vielleicht nicht der FC Bayern von Zypern, aber schon einer der Traditionsvereine, der erfolgreichsten Vereine, größte Anhängerschaft. Alles im Verhältnis natürlich, ne, für so eine Insel. Aber war schon beeindruckend und denen wurde ich Meister im ersten Jahr, auch mit einigen Deutschen zusammengespielt damals. War da schon eine gute Clique und gute Gemeinschaft. Und im Erfolg ist natürlich alles leichter. Ja, da ist ja alles toll. Aber es war wirklich Zypern vom Leben, für die Familie, der Kultur, mit den Leuten, was auch den Fußball da angeht, wurde jedes Jahr deutlich, dass es sich weiterentwickelt und der Einfluss von internationalen Trainern und Spielern auch größer wurde. Also das hat schon Spaß gemacht und es war sehr, sehr schöne Zeit und halt eben auch eine erfolgreiche Zeit, weil dann bin ich nach zu Anorthosis Famagusta gewechselt und wurde dann mit denen auch Meister, gleich in der ersten Saison. Und von daher waren da auch einige Highlights und ich habe da schon auch was hinterlassen. Die Leute von beiden Vereinen kennen mich noch. Ab und zu gibt es mal einen Kontakt und deshalb kann ich auch gerne immer wieder dahin kommen, ohne dass ich verjagt werde.
Ja, du hast gerade schon den Kontakt zu einigen anderen deutschen Spielern angesprochen, unter anderem Holger Greilich, ja auch eine Löwen-Vergangenheit, Löwenlegende sozusagen in den 90er Jahren bei uns im Einsatz. Ich zähle zusammen: ein Meistertitel Lautern, ein DFB-Pokalsieg Stuttgart, 2 Meistertitel in Zypern. Was war die wildeste Party?
Oh, ja, das mit Feiern und Party, das war natürlich ganz wichtig, sollte auch so sein.
Alle Jugendspieler der Löwen hören jetzt mal weg.
Ja, die wildeste, also ich glaube schon, dass ich war ja wirklich der jüngste Nesthäkchen mit 19 dann in Lautern und wir hatten die Feier damals auf dem Schiff, auf dem Rhein. Ja, sind von Köln bis Koblenz da die ganze Nacht durchgefahren. Die war natürlich schon richtig, richtig wild und richtig gut, weil wir tatsächlich nur unter uns waren und die engsten Vertrauten im Verein und um die Mannschaft rum. Aber es war in Stuttgart auch in Berlin damals, glaube ich, weißt du, da gibt es alle Möglichkeiten, wie man feiern kann. Und wurde dann auch, glaube ich, nicht zu früh ins Bett gegangen, sagen wir es mal so. Also waren beide unvergessen. Also das sind Zeiten und Partys oder Titel, die verbindet man natürlich auch mit den Gegebenheiten drumherum. Ja, nicht nur das, was auf dem Platz passiert oder dass man dann die Schale in der Hand hält oder den Cup, sondern da können ja viel mehr Dinge dazu. Ja, was vorher passiert ist, was drumherum passiert ist um die Mannschaft, was so in den Kabinen, in den Hotels, bei der Feier, bei dem Bankett oder Veranstaltungen alles so für Gegebenheiten sind, das verbindet man natürlich. Und das sind Sachen, wo man heute viel, wenn man sich wieder trifft, auch drüber lacht und sich austauschen kann und jedem immer in Erinnerung bleiben. Der dabei war, natürlich.
Bei den ganzen Stationen, wir haben es ja gerade schon angesprochen, Deutsch beherrschst du, wie man hört, fließend. Englisch, ja. Spanisch, wie sieht es da aus? Griechisch, wie sieht es da aus?
Englisch auch geht. Griechisch Grundkenntnisse, Spanisch Grundkenntnisse. Wobei Griechisch und Spanisch, dadurch, dass ich es eben auch viele Jahre dann nicht mehr gesprochen habe, fast alles weg ist, ja. Ich glaube, wenn ich in das Land reise und ein paar Wochen da bin, dann kommt bestimmt einiges schneller zurück durch diese Kenntnisse, die ich dann eben bekommen habe. Aber ich kann, also ein bisschen Smalltalk, würde ich sagen, wird es reichen. Aber es ist übertrieben, wenn ich jetzt sage, ich kann mich jetzt übersetzen oder dolmetschen für einen spanischen oder griechischen Spieler. Das würde ich jetzt im Moment nicht hinkriegen.
Jetzt nimmst du mir gleich die nächste Frage, weil jetzt wollte ich nämlich fragen, inwieweit das dir heute hilft in den Verhandlungen mit Talenten in deiner Position als Talentsichter und Kaderplaner? Du bist ja bei Gesprächen, bist ja mit Eltern auch oftmals mit dabei, oder?
Ja, bin ich mit dabei. Und wenn es um Entwicklungspläne, Entwicklungsgespräche geht, Perspektivgespräche, Vertragsgespräche, Verhandlungen. Natürlich bin ich dann ab einem gewissen Alter dabei, vor allem wenn es natürlich um Verträge geht, betrifft es eben den Leistungsbereich. Und mit Spielern griechischer oder spanischer Herkunft kann ich vielleicht mal einen Spruch machen, ja, aber es geht darum, du weißt, dass ich schon immer für einen Spaß zu haben bin und auch möchte, dass die Jungs eine gewisse Lockerheit, einen gewissen Spaß auch immer dabei haben, ja, weil sonst wird man sich nicht entwickeln, wenn man irgendwo verkrampft ist und zu viel Druck hat und zu ernst das alles nimmt. Bei allem Leistungsdenken und Anforderungen natürlich, aber es gehört natürlich auch Spaß dazu und bin immer gern für Spaß zu haben und habe ja gesagt, dass ich auch ein Harmoniemensch bin und da auch mal ja der ein oder andere Spruch dazu gehört, um vielleicht ein bisschen auch das Eis zu brechen, um ein bisschen locker zu sein, und die Sprachkenntnisse helfen manchmal, ja, aber wir haben auch keine Spieler jetzt, wo mir jetzt einfällt, dass ich da groß punkten könnte.
Und die Löwen konzentrieren sich ja auch tatsächlich auf den regionalen Nachwuchs, die regionalen Talente,
ja,
und scouten jetzt noch nicht verstärkt in diesen Regionen. Du hast gesagt, du bist ein Harmoniemensch, du bist ein Gerechtigkeitsfanatiker. Deswegen auch sicherlich immer ein gern gesehenes Aushängeschild für gemeinnützige Kampagnen oder für Aktionen wie seit 2010, ich glaube, das war zu deiner Zeit, beim 1. FC Kaiserslautern noch, zeigt Rassismus die rote Karte. Mhm. Hast du dich auch viel engagiert in den heutigen Zeiten? Ja, muss man zusammenstehen und viel,
ja,
sich zusammen engagieren.
Genau, ist schon einige Jahre her, aber damals gab es eben die Verbindung auch über die Verbände mit dieser Kampagne und Zeig Rassismus die rote Karte. Durch meine Aufenthalte im Ausland kann ich natürlich auch selbst aus Erfahrung berichten, ja, wenn ich weiß, wie man sich fühlt, wenn man Ausländer ist, ja, auch in Spanien oder auf Zypern, habe ich dann eben Erfahrungen gemacht, nicht so in dem Maße oder in der Richtung, was Rassismus bedeutet, aber man weiß, was für Schwierigkeiten man hat als Ausländer, wenn du die Sprache nicht verstehst, wenn komplett andere Kultur, andere Mentalität da ist, muss man schon sich umstellen und einiges akzeptieren. Und ich habe eben damals mich engagiert auch dafür und in Kaiserslautern gab es dann auch eine oder andere Veranstaltung, an der ich da teilgenommen habe und vor ja, Schülerinnen, Schülern eben berichtet habe und das unterstützt habe, diese ganze Kampagne. Was jetzt schon einige Jahre zurückliegt, es gab dann keinen Kontakt, keine Verbindung mehr, aber ist natürlich was, wo ich 100% unterstütze. Genauso wie damals auch über Sepp Herberger Stiftung gab es ja auch diese Geschichten mit eine zweite Chance geben für Straftäter. Das heißt, dass man damals schon Fritz Walter, dann Horst Eckel, die Weltmeister von 1954, sich engagiert haben, natürlich für die Sepp Herberger Stiftung. Und darunter fällt auch der Besuch in Justizvollzugsanstalten bei Straftätern, bei jungen Menschen, die eben mal auf die schiefe Bahn geraten sind und dass man da über Fußball, über Kontakte versucht, die Jungs da mal wieder auf den richtigen Weg zu bringen oder beziehungsweise auch einen Einfluss zu nehmen, weil Fußball auch da natürlich eine große Rolle spielt und man Turniere veranstaltet und Besuche macht in Gefängnissen und Gespräche führt. Das habe ich auch zu 100% unterstützt und war da eben als Vertreter vom 1. FC Kaiserslautern auch in dem einen oder anderen Gefängnis und hab Gefangene besucht und gezeigt, was es halt eben vielleicht noch für Wege geben kann.
Ich höre raus, nach diesen zwei Halbzeiten mit dir, du bist der Top-Mann auf dieser Position, hast so viel gesehen, so viel erlebt, Positives wie Negatives, und unsere Talente von der die Bayerische Junglöwen, die können sich voll auf dich verlassen. Also du hast große Erfahrungen gesammelt, die kannst du weitertragen. Deswegen, ja, es sollte jetzt keine Lobhudelei sein, aber es ist schön zu erfahren, dass wir solche Top-Menschen hier auf wichtigen Positionen, strategisch wichtigen Positionen haben. Und deswegen, Marco, bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dir für diese zwei Halbzeiten, ganz, ganz interessante Halbzeiten.
Danke, Jan. Hat mich gefreut, auch wenn es dann in die Nachspielzeit ging jetzt. Aber war sehr angenehm und wünsche dir auch noch weiterhin viel Spaß und Erfolg in der Planung, Umsetzung von deinem Podcast.
Das war nun schon die 92. Folge des offiziellen Löwen-Podcasts, präsentiert von Die Bayerische. Wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Anregungen für Interviewpartner habt, schickt uns doch einfach eine E-Mail an podcast@tsv1860.de. Und natürlich freuen wir uns auch über euer Feedback, wenn ihr uns auf den gängigen Podcast-Plattformen abonniert und eine positive Bewertung dalasst. Spannende Menschen im Umfeld des TSV 1860 zu interviewen, das ist unser Versprechen. So wie heute unseren Leiter Talentsichtung und Kaderplanung Marco Haber in Halbzeit 2. Freut euch auch in der nächsten Woche auf einen interessanten Menschen mit einer spannenden Lebensgeschichte. Wir sagen Servus.
Servus, alle zusammen.
Und vergelt's Gott, dass ihr uns zugehört habt.
Jetzt ist Schluss. Die Löwen gewinnen.